Hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde in der Live-Sendung am Freitag, den 1. Mai von 18 Uhr bis 19 Uhr. Am Mikrofon und an den Reglern begrüßt euch Timo Piontek und als heutigen Studiogast möchte ich Katrin von Humans of Tübingen begrüßen. Hallo Katrin.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast für eine Stunde Lokalrunde. Das Projekt Humans of Tübingen stellt sich heute in der Lokalrunde vor. Genauer gesagt ist Katrin heute mein Studiogast. Sie hat das Projekt ins Leben gerufen. Wann wurde das Projekt ins Leben gerufen?
Im Frühling 2014 kam uns im Rahmen von einem Seminar die Idee erstmals zu Humans of Tübingen. Und dann wurde das weiterentwickelt und das Projekt in der Form, in der es jetzt auch alle kennen, also mit der Facebook-Seite und wie die Leute dort vorgestellt werden, das gibt es ungefähr seit Sommer 2014.
Und wieso hast du Humans of Tübingen gemacht? Warst du Touristin in Tübingen, oder?
Nee, ich studiere hier in Tübingen, ich studiere Medienwissenschaft und wie gesagt, im Rahmen von einem Seminar ging es darum, dass wir einen Film drehen und dann kam uns die Idee, weil wir kannten Humans of New York und dann haben wir gedacht, okay, Tübingen ist doch so eine tolle Stadt mit so coolen Leuten, mindestens genauso cool wie die in New York, dann können wir die doch mal vorstellen. Und da waren wir noch zu dritt. Und dann war das Seminar vorbei und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das in Eigenregie weiter, weil auch die Facebook-Seite ganz guten Anklang gefunden hat, mehr als ich je gedacht hatte eigentlich. Und dann habe ich es in Eigenregie weitergemacht.
Wie kamen so viele Gefällt-mir-Angaben auf Facebook? Was kannst du dir da vorstellen? Weil nicht jede Seite startet so positiv direkt. Manche brauchen ewig, bis sie das erreichen, manche erreichen vielleicht nur 20 Likes.
Du, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also das hat mich auch echt überrascht, dass das so ein großer Erfolg geworden ist. Ich schätze mal, ein Teil der Leute, die es geliked haben, die kannten Humans of New York einfach. Das gibt es ja auch mit China und Indien und allen großen Städten und kannten einfach die Grundidee. Und dann ist halt auch ein ganz großer Lokalbezug einfach da, wie so ein Lokalpatriotismus. Also wenn ich in Tübingen studiere, dann like ich irgendwas, was mit Tübingen zu tun hat. Und vor allem, wenn ich vielleicht noch Leute kenne, die da vorgestellt werden. Und dann hat es, glaube ich, auch so gehypt, weil man immer wieder jemand gekannt hat, der da vorgestellt wurde. Und dann war es spannend, wer kommt als nächstes sozusagen.
Es hat auch ein großes Presseecho ausgelöst. Das Stadtmagazin Moritz hat über dich berichtet. Das Schwäbische Tagblatt, sogar die Stuttgarter Zeitung hat über dich berichtet. Wie war das für dich?
Ungewohnt, weil eigentlich ich immer davor diejenige war, die über Leute berichtet hat. Also ich war bei der Zeitung vor meinem Studium. Und dann auch während Humans of Tübingen war ja immer ich die Leute aufgespürt hat und die Leute dann zu einem Interview überredet hat und dann irgendwas aus der Geschichte gebastelt hat. Und dann war es schon, war komisch. Also war nicht schlecht im negativen Sinn, aber war einfach ungewohnt, weil ich dann mal ausgefragt wurde und mal auf der anderen Seite saß.
Warum hatten dann so große Medieninteresse wie die Stuttgarter Zeitung das doch sehr lokal gehalten, oder?
Ich schätze, weil der Erfolg wirklich von der Facebook-Seite überraschend groß und schnell kam. Also ich weiß nicht, ich habe mal mit dem Chefredakteur von Neckarstudent geredet und der hat gesagt, er hat ewig gebraucht, bis der auch so eine Like-Zahl erreicht hatte. Also weil echt die Like-Zahl in die Höhe geschossen ist, fanden das wahrscheinlich auch große Medien interessant. Also was da so, warum das so geboomt hat.
Und wer war dann die erste Person, die du vorgestellt hast?
Also das Projekt in seiner ursprünglichen Form oder in der Form, in der wir es jetzt kennen, also dass einzelne Personen porträtiert werden, nicht mehr Film, sondern mit Foto. Das hat angefangen mit dem Gottfried Gehr. Der war so ein bisschen der Türöffner für alles auch, weil den habe ich einfach mal auf gut Glück angeschrieben, weil ich wusste, okay, hat eine Bäckerei, Stadtrat, dachte ich, der kennt Leute. Dann habe ich ihn angeschrieben, hat er gesagt, na klar, der trifft sich mit mir. Dann haben wir in der Bäckerei von ihm Brezeln gegessen, 2 Stunden und es war ganz lustig und hat er mir mega viel erzählt über Tübingen und hat mir einfach neue Leute auch genannt. Und dann ging es ein bisschen auch nach dem Prinzip, konnte ich sagen, okay, hey, ich war schon beim Gottfried Gehr, willst du auch mitmachen? Und das hat mir ein bisschen so die Türen geöffnet.
Und dann kamen immer mehr Leute. Hast du dann die Leute angefragt oder kamen auch irgendwann Leute zu dir und gesagt, ja, Humans of Tübingen, ich will mein Bild dir leihen?
Die meisten habe ich angefragt, also auf die meisten, das war ein bisschen so ein Zufallsprinzip, also ich habe einfach geschaut, okay, hey, wer klingt interessant, wer ist, ich habe auch versucht, eine Mischung zu finden, junge, alte Leute, Kunst, Sport, Politik, ja, also ausgefallene Leute, die jeder kennt Und die meisten habe ich angeschrieben. Aber es kam auch dann, wo das Projekt schon einen gewissen Namen hatte, kam es auch vor, dass mir Leute auf Facebook geschrieben haben, hey, ich kenne den und den, der wäre doch auch interessant.
Warum fehlt dann Boris Palmer in dem Buch?
Sehr gute Frage. Ich war beim Herr Palmer sogar. Ich habe ihn auch fotografiert. Da gibt es auch, also das Bild ist hochgeladen worden. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, ich will nicht die Schiene einschlagen, dass ich Leute vorstelle, nur weil sie Funktionen in Tübingen haben. Das soll nicht abwertend sein jetzt ihm gegenüber, aber ich wollte so aus dem Everyday Life Leute finden, aus verschiedenen. Und nicht einfach nur den Oberbürgermeister, weil er eben Oberbürgermeister von der Stadt ist. War auch eine kurzfristige Aktion, dass ich gesagt habe, okay, der kommt nicht ins Buch.
Also im Buch sind nicht alle, die du am Endeffekt auf Facebook gepostet hast?
Lange nicht, lange nicht. Also im Buch sind 40 Stück. Das war dann, das hat eine runde Zahl, hat sich dann schön angehört. Das sind auch alle die, die ausgestellt wurden. Aber ich habe es mal überschlagen, getroffen und interviewt habe ich im Rahmen von beiden Projekten, also Film wie auch Foto, innerhalb von diesem Jahr, würde ich sagen, mindestens 80 oder 90 Leute.
Wie kam dann die Auswahl auf diese genau 40 Personen? Gottfried Gehr ist klar, er war der Anstoß, aber was mit den ganzen anderen 39 Gesichtern?
Naja, es mussten Geschichten sein. Also die mussten sozusagen genug zu erzählen haben. Ich musste genug drumherum bauen können, dass es irgendwie auf eine Seite passt, dass man eine Geschichte drumherum bauen kann, dass es in verschiedenen Richtungen einfach interessant ist. Also das Buch war auch immer mein Ziel, soll vielfältig sein. Dass man aus jeder Ecke irgendwas hat praktisch.
Also, dass alle Bereiche in dem Ganzen vertreten sind.
Genau, genau. Also wirklich, dass man sagt, okay, das ist ein Querschnitt, naja, das ist nie möglich, aber so ein annähernder Querschnitt durch Tübingen.
Wie viele Personen könntest du noch entdecken, wenn du jetzt weiterziehen würdest?
Viele, viele. Ich habe noch eine riesengroße Liste daheim, obwohl das Projekt jetzt schon ein bisschen vorbei ist oder wo ich gesagt habe, es ist ein Cut. Aber ich habe noch eine riesengroße Liste daheim, weil mir einfach immer die Leute, neue Leute empfohlen haben. Also sprich, ich habe eine Person getroffen, die hat mir mindestens 5 neue empfohlen. Und so ist eine Riesenliste entstanden. Also können mindestens nochmal 40 interviewen.
Und dann nochmal ein Buch rausbringen. Die Lokalrunde im Freien Radio Wüste Welle. Heute stellt sich das Projekt Humans of Tübingen vor. War es dann schwer, das Ganze zu organisieren, inklusive der Vernissage?
Ja, also ich würde sagen, die Organisation von der Vernissage und von dem Buch war schwieriger für mich, als die Menschen zu finden und mit denen zu reden, weil das ist mir leicht gefallen eigentlich, also das ist das, was mir eigentlich auch liegt, aber dann halt irgendwie war ich plötzlich drin, dass ich Kosten kalkulieren musste, Sponsoren finden musste, über ein Layout von einem Buch entscheiden musste, eine Halle finden musste und das, weil sowas habe ich bisher noch nie gemacht, das ist auch nicht innerhalb meines Studiums eigentlich, deswegen war ich da schon eigentlich, also das war das Schwierige, würde ich sagen, ja.
Wie kamst du dann auf die Schädhalle?
Jetzt muss ich gerade überlegen. Das ganze Projekt ist eigentlich immer so, alles, was ich gemacht habe, ist gelaufen über, der hat mich an den empfohlen und der hat mir das gesagt und über den bin ich an den gekommen. Und die Schildhalle, ja genau, ich habe einen interviewt, den Johannes Gersch, der hat Radtouren durch die Wüste und so gemacht. Und mit dem habe ich so locker geplaudert und habe halt gesagt, ja okay, ich brauche ein Ort, am besten mit wenig Hallenmiete, weil sonst funktioniert das nicht. Und da sagt er, ja, er kennt den Christian vom Schädhallenverein. Und dann sage ich, okay, und hat er gemeint, ja, er fragt mal bei dem an. Und ja, der Christian hat gesagt, ich kann da meine Ausstellung machen. Die unterstützen mich. Ich muss im Prinzip einfach nur die Stromkosten zahlen. Ansonsten muss ich nichts zahlen. Und es war ganz große Klasse. Also die haben mir, der war immer vor Ort, der Christian, und hat mir geholfen beim Aufbau und bei allem. Und ja, das war große Klasse. Das war beste Location, die ich hätte finden können dafür, ja.
Dann wurde die Ausstellung ein zweites Mal ausgestellt.
Wie meinst du?
In der Kollegiumsgasse.
Ach so, ja, 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 ja. Ich habe mir dann überlegt, okay, das ist ja nur an einem Wochenende gewesen. Und findet ja nicht jeder Mensch Zeit an den 3 Tagen. Und habe ich gedacht, okay, ich will einen Ort, an dem auch mehr Laufkundschaft ist. Weil die Schädhalle liegt ja beim Campus, also ein bisschen außerhalb der Innenstadt. Ich habe gedacht, ich brauche ein bisschen mehr Laufkundschaft noch. Ich will, dass noch andere Leute und anderes Publikum das sieht. Und dann bin ich über den Christian vom Schädhallenverein, der hat gesagt, okay, er fragt mal einen Theo vom Kolle. Also es war wieder so ein Weiterempfehlen und der Theo hat gesagt, na klar, der stellt es gerne aus. Und dann hingen die Bilder da auch nochmal über einen Monat und die restlichen Bücher wurden noch verkauft, genau.
Und wer hat das Ganze dann finanziert? Das sind ja bestimmt viele Unkosten entstanden.
Ja, das Ganze hat mich, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ungefähr 1.800 Euro gekostet. Und ich habe Sponsoren gesucht. Also ich hatte zwei Hauptsponsoren, die Stadtwerke, die ganz begeistert waren von dem Projekt, bevor ich sie überhaupt angesprochen habe, ob sie sponsern wollen auf Facebook. Und die Tübinger Kinos, wo ich den Chef praktisch auch als Human vorgestellt habe, den Volker Lamm.
Volker Lamm, kannst du ihn nochmal vielleicht vorstellen, jetzt hier so in der Wüstenwelle? Ja, seine Kinos sind ja in Tübingen ganz bekannt.
Ich muss sagen, mein Zusammentreffen mit dem Volker Lamm war lustig einfach. Ich hatte schon ein bisschen Bammel, habe mir gedacht, okay, der hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, der hat zwei Kinos, der ist also schon jemand, der was zu sagen hat und auch einfach ein älterer Herr. Das ist schon anders, wie wenn du mit Gleichaltrigen redest. Und dann haben wir uns zusammengesetzt in seinem Büro. Dann habe ich meine Kamera rausgezogen und dann, er ist auch Hobbyfotograf, hat er erstmal gesagt, Gott, die Jugend immer mit ihren Spiegelreflexkameras. Und hat erstmal meine Kamera rundlaufen lassen. Und dann war das schon ganz lustig, dann war das Eis gebrochen. Und dann hat er mir Fotos gezeigt, die er am Bodensee geschossen hat. Wir haben erstmal 20 Minuten über das Fotografieren geredet und dann habe ich ihn interviewt. Also richtig, richtig lockerer Typ und also wieder anders, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Also ich bin immer aufs Neue überrascht worden eigentlich während meinen Interviews.
Warum hat er ein Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen? Weißt du das noch zufällig?
Für kulturelles, nicht soziales, für kulturelles Engagement. Also weil der hat brutal viel halt immer sponsert in Tübingen und die Water Tigers, glaube ich, ganz stark. Und ich kann ja nicht alles im Einzelnen aufzählen, aber für kulturelles Engagement.
Dann wie das Kino, wie kamst du dann vom Kino zum Beispiel zur anderen Villa Musica?
Oh Gott, jetzt überlege ich gerade, wie ich auf den gekommen bin. Ich habe einen alten Motorradclub, also drei richtig gestandene Rocker interviewt. Und über die bin ich dann zu einem Künstler gekommen, zu Tobias Hase von Radio Villa Musica. Also da siehst du mal, wie das so hin und her ging, einfach nach dem Schneeballprinzip. Also der eine hat mich dem empfohlen und irgendwie jeder kennt ja jeden in Tübingen. Und wenn du da mal anfängst, dann kommst du immer wieder weiter, also
von Person zu Person.
Genau, genau.
Hattest du dann auch mit Obdachlosen in Kontakt knüpfen können, oder?
Ja, ich habe mir dann mal überlegt, okay, das sind ja alles schon ein bisschen so Glücksstories, die ich erzähle. Der Gottfried Gehr von der Ein-Mann-Bäckerei zum großen Betrieb. Der Tobias Hase von ich mache ein bisschen Musik zu ich baue ein ganzes Musikkonglomerat auf. Und da habe ich gedacht, okay, wäre ja auch mal schön, irgendwie was, so nicht diese glückliche Geschichte zu erzählen. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, okay, interview doch mal einen Trottwarverkäufer, weil du die siehst ja auch an jeder Ecke in Tübingen. Und dann war das auch ganz spontan, weil ich meine Kamera eigentlich immer dabei hatte zu dem Zeitpunkt und dann bin ich da gelaufen, Neckarbrücke runter und der hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Der hat mich dann angestrahlt und habe ich gesagt, okay, hallo, ganz kurz, mir geht es weniger um die Zeitung, sondern ich würde sie gerne interviewen. Und dann hat er mir, ich glaube, der war froh, dass er seine Story überhaupt mal jemand erzählen konnte. Und hat mir wirklich frei eine halbe Stunde lang über sein Leben erzählt. Und das war echt also eine Schicksalsgeschichte, jetzt nicht so diese.
Und was ging es da in dem Schicksal von dem Trottwarverkäufer?
Da ist einfach alles schiefgegangen eigentlich. Also der hat eine Ausbildung gemacht zum Zahntechniker und war da auch ganz gut, hat auch ein gutes Abi gemacht. Also eigentlich die Basis war gut und dann hat er sich dazu entschlossen, die abzubrechen. Und dann hat er angefangen, als Künstler zu arbeiten. Das ist irgendwie immer weiter bergab gegangen. Dann ist er irgendwann nach Spanien gereist, hat da als Handwerker angeheuert, hat sich Tuberkulose eingefangen, hat jetzt nur noch ein ganz schlechtes Lungenvolumen. Dann hat ihn seine Frau verlassen. Das Jugendamt hat ihn seine Kinder weggenommen, seine Frau hat ihn verlassen. Also es ist einfach alles schiefgelaufen in seinem Leben, was schieflaufen konnte. Genau.
Und wie konnte er es dir dann erzählen, also nicht dir als Person, sondern auch deinem Projekt, dass es Tübingen darüber Bescheid weiß? Fällt es ihm dann nicht schwer?
Habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir immer so gedacht, okay, Leute erzählen gerne über Glücksgeschichten, aber über Schicksalsschläge berichtet jetzt niemand gern so einer breiten Masse von 4.000 Menschen. Aber ich glaube wirklich, ich habe es mir im Nachhinein überlegt, der war einfach froh, dass sich mal jemand für seine Geschichte interessiert hat und dass er mal auf ein Schicksal aufmerksam machen konnte, nämlich das von Obdachlosen.
waren dann auch schwierige Begegnungen da, dass du mit Leuten ins Gespräch kamst, aber die dann irgendwie nicht so das waren, was du erwartet hättest?
Einmal. Also ich muss sagen, alle anderen Leute waren echt immer, haben sofort mitgemacht und mir viel erzählt. Und ich habe die Felicia Langer, heißt die. Das ist eine, sagt dir das was?
Sagt mir jetzt gar nichts.
Nee. Das ist eine Jüdin und ihr Mann hat, der ist erst vor kurzem gestorben, der hat Konzentrationslager viele überlebt. Und auf die bin ich über die Facebook-Seite von Boris Palmer gekommen und habe mir gedacht, okay, die ist Friedensnobelpreisträgerin, genau. Und gedacht, ja. Und dann habe ich mich mit der getroffen und dann, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Vielleicht war es auch, weil ihr Mann im Krankenhaus lag oder so, aber die hat mich echt rundlaufen lassen für meine Fragen. Und wie ich mich denn für sowas interessieren könnte, wie ihr Geburtsdatum, das soll ich doch einfach nachlesen im Internet. Also hat mein ganzes Projekt eigentlich nicht verstanden. Und da haben wir es das einzige Mal, dass wir das Interview auch abgebrochen haben und dass ich auch gegangen bin und gesagt habe, okay, so wird das nichts. Aber alles andere war echt sehr kooperativ, ja.
Und die Personen, sind die dann auch stolz auf sich gewesen, dass sie ein Gesicht Tübingens sind?
Ja, schon. Also es gab einige, die haben das dann auch auf Facebook geteilt, also das Bild, das ich über sie hochgeladen hatte und haben auch einfach weitererzählt. Also jüngere Leute haben es auf Facebook einfach kräftig promotet und ältere Leute haben dann einfach ihre Möglichkeiten genutzt. Also halt eben ihren Freunden erzählt, Mails rumgeschickt, Leute eingeladen zur Ausstellung und so. Also ja, es ist alle Leute, die ich wirklich hier auch vorgestellt habe in dem Buch, waren echt begeistert von der Sache und haben es auch unterstützt.
Zu den Unterstützern, es wurden ja auch viele Sponsoren. Wer war eigentlich noch außer dem Tübinger Kino Sponsor und wie kamen die dazu?
Das ist alles ganz lustig.
Faszination.
Alles ganz lustig. Ein weiterer, also der zweitgrößte Sponsor ist ein Zimmereibetrieb, Pets Bedachungen. Und da habe ich einen jungen Zimmermann von denen interviewt und das war auch ganz lustig, wo wir das Foto mit ihm gemacht haben, sind wir dann halt hingefahren, sein Chef, er und ich. Und da habe ich gedacht, naja, ich frage, das war ganz lockere Atmosphäre einfach. Und da habe ich gedacht, okay, ich frage den Chef jetzt einfach mal, ob sie Lust hätten zu sponsern. Hat er gesagt, na klar, 300 Euro. Super. Und dann hatte ich den als Sponsor. Und dann hat noch einer von den Rockern mitgemacht. Das ist der hat eine Bäckerei, also ist ein Bäcker. Und ein Piercer, den ich vorgestellt hatte, der hat auch noch mitgemacht. Dann habe ich auch noch ein bisschen Geld von meinem Papa bekommen, von meiner Oma, meinem Opa. Ja, und so hat sich das Ganze. Habe ich jetzt jemand? Ich darf niemand vergessen. Ah, ja, genau. Und der Getränkelieferant, bei dem ich dann die Getränke für die Ausstellung bekommen habe, der hat auch noch mitgesponsert. Ja, das waren alle.
Also viele Sponsoren. Also kamst du gut aus den Unkosten raus? Gab es dann auch ein Plus?
Ja, ich bin. Das war ein bisschen so das Unklare. Ich wusste nicht, wie viele Leute kommen, wie viele Bücher verkauft werden, wie viel Muffins und Essen ich verkaufe und das ist alles Bombe gelaufen, muss ich sagen, jetzt rückblickend. Fast alle wollen auch ihre Leinwand kaufen und so. Und ich habe einen Plus von rund 500 Euro gemacht für mich. Aber das war alles nicht kalkulierbar. Hätte auch sein können, dass ich einfach auf null rauskomme oder auf 100 Euro sitzen bleibe. Deswegen hat es mich schon gefreut für die ganze Mühe, ein halbes Jahr. Ja.
Dann kann man gut raus. Die Bücher, gibt es die jetzt auch noch zu verkaufen oder sind schon alle ausverkauft?
Sind alle weg jetzt leider. Also ich habe 150 drucken lassen, Hard- und Softcover. Und fast alle wurden schon bei der Ausstellung an sich verkauft. Und die anderen habe ich dann noch ins Kollegium gebracht. Und das war dann auch innerhalb von einer Woche ein Run auf die Bücher. Mich haben auch auf Facebook noch Leute angeschrieben, ob es noch Bücher gibt. Aber ich habe mich dann auch bewusst gegen eine Zweitauflage entschieden, weil dann hätte ich wieder Sponsoren suchen müssen. Und wer weiß, ob das dann immer noch Leute kaufen, also ob der Hype anhält praktisch.
Das heißt, es ist keine Hoffnung mehr auf eine Zweitauflage für die Hörerinnen und Hörer.
Gewitzte Frage. Nein, ich habe mich dagegen entschieden. Ich hätte noch genug Leute und ich hätte genug Stoff für ein zweites Buch und eine zweite Ausstellung, aber es heißt ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das war definitiv da jetzt.
Auf Facebook geht es da dann weiter mit Humans of Tübingen oder endet es genauso wie das Buch jetzt?
Habe mir lange überlegt, ob ich die Seite laufen lasse oder ob ich sie lösche. Und dann haben Freunde, waren es, wo zu mir gesagt haben, lass es doch einfach. Es gibt immer neue Studenten, die nach Tübingen kommen, das irgendwie vielleicht finden, sich ein bisschen informieren wollen, was so los ist in der Stadt. Und jetzt manage das halt sporadisch noch ein bisschen. Schau immer wieder rein, ob Nachrichten kommen, ob es doofe Kommentare gibt, die ich löschen muss, aber sonst lasse ich die Seite einfach vor sich hin plätschern.
Also ich ist sie eingefroren sozusagen.
Genau, ich stelle nichts mehr hoch, aber es gibt immer noch Interaktion, also es gibt immer wieder neue Leute, die es liken.
Also noch spät auch von Bildern, die schon lange online sind,
ja,
sozusagen.
Ja, ja.
Also späte Reaktion.
Ja, ja.
Mit dem Typbus ist man täglich unterwegs, vor allem als Student oder auch als Schüler. Mit dem Typbus kommt man eigentlich überall nach Tübingen, egal wo man hin möchte. Und auch im Typbus gibt es Humans of Tübingen, zum Beispiel eine Busfahrerin. Wie heißt sie und warum ist sie ein Tübingen-Gesicht gewesen in deinem Projekt?
Ja, die Efi. Ich habe mir überlegt, irgendwann dann mal, naja, es wäre ja auch interessant, Leute zu finden, die in untypischen Berufen arbeiten. Und da habe ich gedacht, okay, es war auch eine spontane Idee, wie vieles, okay, ich will eine Busfahrerin interviewen. Dann habe ich, oh Gott, ein paar Mails musste ich schreiben, bis ich überhaupt an ihre Adresse gekommen bin. Und ja, dann habe ich mich mit der Efi getroffen, das ist eine von wenigen Busfahrerinnen in Tübingen. Und zum Foto sind wir, hat sie gesagt, komm, steig einfach mal in den Bus ein, wir fahren eine Runde. Und dann sind wir einmal die Linie 5 komplett gefahren. Und ich habe sie immer halt nebenher fotografiert und das ist eine Griechin, das ist eine ganz lebhafte Frau, so wie man sich die Südländer vorstellt. Und dann hat die gelacht und alle Leute interviewt und hat mit so einer alten Oma gestritten, die ist eingestiegen und hat geflucht, dass ihr alles wehtut und so und dass sie jetzt nicht mehr will. Und dann hat die Efi gesagt, ach was, sie soll nicht so aufgeben, man kann über 100 werden und so. Und dann hat die Oma zurückgemeckert und die Efi wieder zurückgemeckert und das hat den ganzen Bus unterhalten und es war todeslustig, die Fahrt, ganz lustig. Und ich habe nebenher immer geknipst halt und habe auch ein ganz nettes Bild von ihr bekommen, wie sie halt so voll in Elan am Steuer sitzt praktisch.
Also war das ein ganz besonderes Gesicht der Universitätsstadt?
Besonders sind eigentlich alle. Was besonders war, waren teilweise die Begegnungen oder die ich kannte die Leute ja da vorne. Ich muss dir vorstellen, ich kenne die nicht. Ich habe die nur angeschrieben, ich wusste nicht, wie die auf mich reagieren oder so. Und dann war das immer, jeder Einzelne war dann besonders. Also ob ich mit denen klargekommen bin, mit manchen ist es ganz besonders lustig geworden. Ob das alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, ob wir ein gutes Foto bekommen haben, ob das ein gutes Interview war oder einfach nur so ein stockendes 20-Minuten-Gespräch. Deswegen waren eher die Begegnungen besonders. Die Leute an sich sind alle besonders, sonst hätte ich sie ja nicht ins Buch gemacht.
Du warst dann auch noch mit drei Rockern unterwegs und wurdest besonders angeguckt von Passantinnen und Passanten. Was steckt hinter der Geschichte?
das sind drei Rocker vom Living Dead MC. Das ist ein ganz alter Tübinger Motorradclub. Und wir haben gesagt, das war ein mega schöner Spätsommertag. Wir haben gesagt, okay, wir wollen ein cooles Foto machen. Und dann sind wir zum Bismarckturm hochgefahren. Oder wollten zum Bismarckturm. Dann haben sie gesagt, na klar, da laufen wir nicht hoch. Da fahren wir mit unseren Öfen hoch. Und dann habe ich mich bei einem hinten drauf gesetzt auf sein Trike. Ein Riesenbär von Mann natürlich saß vorne drauf und dann ich hinten drauf mit meiner Sonnenbrille und meiner Handtasse. Und dann sind die zu dritt da mit ihren Motorradclub-Jacken, Kutten hochgedüst und hinten drauf eben das Mädchen. Und dann haben wir halt echt ein paar Passanten so schockiert, amüsiert, hinterhergeguckt und haben sich wahrscheinlich gedacht, oh je, was machen die jetzt mit dem Mädle? Und es ist lustig halt, wie... Ja, du hast viel über Menschen gelernt einfach während dem Projekt, drüber wie Menschen denken, über Vorurteile, über eben, dass die Leute nicht so sind, wie man es denkt, dass sie sind, zum Beispiel die Rocker. Ja, du hast viel über Menschen gelernt einfach, ja.
Auch die Fußballerin Kim Kulig war ein Interviewpartner von dir. Was macht sie aus? Was ist ihre Geschichte? Sie ist ja auch in der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, also was sie besonders ausmacht, ist, dass es, glaube ich, bei niemand so schwer war, dass ich überhaupt ein Interview bekomme. Weil ich wollte sie schon von Anfang an eigentlich, aber ich wusste nicht, wie ich die kontakten kann. Weil du findest sie nicht auf Facebook, ich habe keine Mailadresse gefunden, keine Telefonnummer, nichts. Und dann war das Projekt schon fast am Ende. Ich hatte 39 und dachte, okay, das wäre doch der krönende Abschluss eigentlich. Und dann habe ich im Telefonbuch gesucht nach Kulig in Poltringen, weil ich wusste, da wohnt sie. Und dann habe ich zwei Kuligs, ganz lustig, habe ich zwei Kuligs gefunden. Der eine hatte einen jüngeren Vorname und der andere hieß, glaube ich, Alfred oder so. Also du dachtest, das ist der Opa und das ist der Vater. Dann habe ich natürlich den Vater angerufen, wo ich dachte, das ist der Vater. Und dann nimmt er ab und dann sagt er, ich bin bloß der Opa von der Kimi, da müsste ich so meinen Sohn anrufen. Dann hat der Opa mir die Telefonnummer vom Sohn gegeben, also von Kims Vater. Dann habe ich mit dem Vater geredet, habe dem gesagt, er soll bitte der Kim meine Telefonnummer geben. Dann ging es nochmal 3-4 Wochen und dann kam tatsächlich eine SMS von der Kim, ja, dass sie mitmachen würde an meinem Projekt. Und dann haben wir uns verabredet, wo sie dann von Frankfurt zurück war, mal über Weihnachten. Und ja, das war der letzte Human of Tübingen, den ich über viele Umwege dann doch bekommen habe, praktisch.
Wie hattest du dann den Ehrgeiz entwickelt, dran zu bleiben an so einem Härtefall?
Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, die würde ich gerne noch haben, weil die kennt man auch über Tübingen Grenzen hinaus. Das ist dann noch ein Human of Tübingen, den man einfach auch jetzt in ganz Deutschland kennt, praktisch so als Abschluss. Natürlich, ich habe meine Leute auch immer ausgesucht ein bisschen. Ich musste immer einen Bezug zu Facebook halten, weil ich wollte, dass die Seite ihre Reichweite behält. Und dann war mir klar, okay, Kim Kulig, die gibt Likes. Also die ist auch auf Facebook jemand, der die Seite hält.
Also hattest du mit ihr auch die meisten Aufrufe auf einem Facebook-Post, oder?
Nee, jetzt muss ich gerade überlegen, wer die meisten Likes bekommen hat. Nee, das war der Crepe-Verkäufer vom Marktplatz. Der Helmut Helfrich, der hat am meisten Likes bekommen.
Er macht wohl sehr, sehr gute Crepes.
Ja, den kennt man einfach auch. Also den kennt, glaube ich, jeder. Selbst wenn es nur ein Erstsemesterstudent ist in Tübingen, der kennt den einfach, weil er immer da steht, jeden Tag mit seinem Stand. Und der hat am meisten Likes bekommen. Muss gerade überlegen. Doch, doch.
Wie ist dann seine Geschichte?
Der hat BWL studiert und hat eigentlich diesen Crepe-Stand nur mit einem Freund gemacht, um sich das Studium zu finanzieren, weil er ein paar Mal in Frankreich war und das ganz toll fand, Crepe und so. Und dann war er fertig mit dem Studium und hat dann gemerkt, okay, BWL ist nicht seins, er bleibt im Crepe-Stand.
Aber ja. Wie konnte man das machen? Das ist doch manchmal sehr schwer, finanziell über die Runden zu kommen, wenn man anguckt. Dann ist ganz viel Laufkundschaft, viele essen, aber dann ist es heiß und dann sind zwar viele Leute in Tübingen, aber dann gehen sie doch lieber ins Eiscafé.
Ja, das hat er auch erzählt. Er hat erzählt, dass so, ich weiß gar nicht, mir hat eine gewisse Gradzahl genannt und ab da kaufen die Leute nicht mehr und dann nochmal eine gewisse Gradzahl, ab der verkauft er dann auch nicht mehr, weil da kein Mensch mehr einen Crepe essen will. Aber ich glaube, an sich polarisiert er einfach. Also du kennst den, Generationen von Studenten kennen den und auch im Schokomarkt zum Beispiel macht er einen Riesenabsatz. Also ich denke, das ist nicht so schwierig dann.
Was macht er dann in seinen Pausen?
Das ist eine interessante Frage, das habe ich ihn gar nicht gefragt.
Dann muss er ja auch irgendwas machen.
Nee, das habe ich gar nicht gefragt. Da bin ich zum Beispiel gar nicht drauf gekommen.
Was so ein Crepe-Verkäufer macht, wenn er keine Crepes verkauft.
Genau.
Ja, und willst du dann wieder so ein Projekt ins Leben rufen, wenn du mal in einer anderen Stadt lebst? Humans of Berlin, oder?
Was ich mir überlegt habe, ist, ich will, wenn ich fertig bin mit dem Studium, also sprich in einem guten Jahr, wenn das alles so läuft, wie ich will, will ich auf jeden Fall eine Weltreise machen. Das mal separat davon geplant. Und dann habe ich mir jetzt so nach dem Erfolg von Humans of Tübingen gedacht, okay, wäre ja ganz lustig, da die Kamera auch mitzunehmen und mal schauen, was einem so begegnet. Aber das ist jetzt noch kein konkreter Plan. Das ist halt, schwebt mir so im Kopf rum, dass man das ja auch machen könnte.
Was studierst du dann?
Medienwissenschaft studiere ich.
Und das hat dich dann zu dem Projekt geführt oder wie kamst du auf das Projekt nochmal?
Ja, an sich, natürlich, ich musste das ja im Rahmen von dem Seminar machen, sonst wäre es nie so weit gekommen, weil also vollkommen ehrenamtlich mache ich das jetzt auch nicht. Also das hat schon beides mal einen Sinn gehabt, das waren Studienleistungen, die mir Punkte gebracht haben. Aber auch, weil das genau das ist, was ich eigentlich gerne mache und was ich auch später machen will. Also ich will zur Zeitung gehen, ich will Journalistin werden und ich habe auch schon bei der Zeitung gearbeitet vor dem Studium und das ist genau das gleiche Prinzip. Du musst Geschichten finden, du musst Leute finden, du musst sie überreden, mitzumachen und du musst irgendwas draus basteln. Und das war genau das, was ich eigentlich gut kann und was ich auch später machen will. Deswegen war das Projekt einfach perfekt.
Und Radio und Fernsehen kommt dann nicht für dich in die Frage, sondern Zeitung oder Zeitschriften?
Habe ich mir auch mal überlegt. Ich will jetzt hier keinen hundertprozentigen Plan fassen, aber ich sehe mich eher in der Zeitungsschiene, weil...
Also eher textlich statt. Mündlich.
Ja, textlich und die Geschichten. Nicht unbedingt mündlich, auch schneiden und so. Das ist nicht so meins. Das habe ich auch alles schon gemacht, aber das ist nicht so meins. Sondern eher in der kreativen Sache. Ich will Geschichten finden, ich will die auf meine Art und Weise umsetzen und zu Papier bringen. Das ist das, was ich später machen will.
Was lernst du dann jetzt gerade in deinem Studium? Das ist ja kein direktes journalistisches Studium.
Nee, eben nicht. Also wir kriegen schon die Möglichkeit, dass wir alles umsetzen. Sprich, man kann Schnittkurse machen, du kannst einen Radiobeitrag machen, du kannst ein Hörspiel vertonen, du kannst kreatives Schreiben, gibt Seminare, also schon in jede Richtung, aber für die Leute auch, die noch nicht so die Richtung gefunden haben jetzt, aber ich würde sagen, für mich ist die Entscheidung schon gefallen, dass ich zur Zeitung will, ja.
Ist es dann ein beliebter Studiengang?
Ja, ich glaube schon, also weil ich glaube an sich die ganze Mediensache hypt ein bisschen, also du hörst ja immer wieder, was willst du später machen? Ja, irgendwas mit Medien. Ich glaube aber, viele Leute haben gar nicht so genau die Ahnung davon oder wissen nicht, in welche Richtung sie es später verschlägt. Aber ich glaube schon, dass das im Kommen ist, so dieses Medienstudium.
Ja,
genau.
Dann sind wir am Ende der heutigen Ausgabe der Lokalrunde angelangt. Vielen Dank an Katrin für ihren heutigen Studiobesuch.
Gerne, gerne.
Die nächste Ausgabe der Lokalrunde gibt es dann am Freitag, den 29. Mai 2015, wieder in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr. Dort wird der Tübinger Kreisverband des Deutschen Verkehrsclubs zu Gast sein. Ihr könnt mich auch auf Facebook besuchen, einfach ins Suchfeld eingeben, Timo on Air. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in 4 Wochen am 29. Ciao, ciao.